ARD. Moin, willkommen zu einer neuen Folge am Donnerstag. Es heißt ja immer, die Leute reden nicht mehr miteinander und jeder verfolgt sein eigenes Ziel. Umso besser finde ich es, wenn genau das Gegenteil passiert. Und da haben wir heute ein sehr schönes Beispiel. Es geht nämlich um die Außenalster. Da haben sich Wassersportlerinnen und Wassersportler mit Naturschützern zusammengetan, um gemeinsam eine Lösung zu finden, wie die Wasserqualität verbessert werden kann, ohne dass es die Sportler ausbremst. Erzählen wir euch gleich. Dann haben wir ein Update zum Pilotenstreik in Hamburg und wir reden darüber, wie sehr der Iran-Krieg auch die Abläufe an Hamburger Gerichten durcheinanderwirbelt. Zuerst aber mal starten wir mit einer wirklich guten Nachricht für Hamburg. Ich bin Maike Nielsen und heute ist der 12. März.
Der Tag, die Stadt, die Infos. Hamburg heute von NDR 90,3.
Hier haben wir gestern Abend mit Spannung die Entscheidung des Wissenschaftsrats erwartet, ob die Uni Hamburg wieder Exzellenzuniversität wird. Und ja, sie ist wieder ausgezeichnet worden, als eine von nur 10 in ganz Deutschland. Jenny Witt, was hatten die Uni richtig gemacht, dass sie erneut mit diesem Titel ausgezeichnet werden konnte?
Ja, so einiges. Also im Detail hat der Wissenschaftsrat es nicht verkündet gestern, aber wir wissen natürlich, dass diese 10 Unis sich durchgesetzt haben, auch weil sie diese Exzellenzcluster haben. Davon gibt es ja 4 an der Universität Hamburg.
Magst du noch mal ganz kurz erklären, was das ist?
Genau, also Exzellenzcluster sind quasi Forschungsbereiche mit vielen verschiedenen Professoren, Professorinnen, Nachwuchswissenschaftlern, die sich ganz dezidiert auf einen sehr spezifischen Bereich konzentrieren. Also alte Manuskripte ist einer, Quantenphysik ist ein anderer, die Physik des Lichts ist ein weiterer und so weiter. Also die sind sehr, sehr fortschrittlich, sehr bahnbrechend in ihrer Forschung. Genau. Und da, um überhaupt Exzellenz-Uni zu werden, brauchst du mindestens 2. So. Mhm. Und die haben wir. Ne? Also das war schon klar. Andererseits gab es nicht das direkte Feedback zu den einzelnen Unis vom Wissenschaftsrat, sondern die sagen, insgesamt haben die 10 bestehenden Exzellenz-Unis, eine ist rausgefallen, sehr viele Sachen richtig gemacht. Die sind jetzt sichtbarer geworden durch die erste Förderrunde seit 2019. Die werden im Ausland mehr wahrgenommen. Die können auch mehr renommierte Forscherinnen und Forscher anwerben und reinbringen. Ja, und was genau das in Hamburg bedeutet, das hat mir eher der Uni-Präsident Hauke Hekeren erklärt und ein paar konkrete Beispiele auch genannt. Also die Uni hier hat zum Beispiel seit 2019 11 Millionen Euro zusätzlich pro Jahr bekommen. Das ist schon ein Paket. Genau. Und ein Teil davon geht zum Beispiel in den digitalen Bereich, sagt Hekeren.
Den Studierenden eine Version von ChatGPT zur Verfügung zu stellen, die sie kostenfrei nutzen können, die dann aber auch datenschutzkonform ist. Wir nennen das UHGPT. Ja, damit die eben den Umgang damit lernen und das auch lernen, kritisch zu reflektieren.
Also die bauen so ihre eigenen Programme und machen noch vieles, vieles mehr. Und die Universität konnte dank dieses Exzellenztitels eben auch herausragende Forscherinnen und Forscher ganz gezielt für Professuren anwerben.
Ein ganz konkretes Beispiel, die Kollegin Anne Lauscher, die eben an dieser Schnittstelle zwischen Informatik und BWL mit Large-Language-Modellen, wie zum Beispiel ChatGPT, arbeitet und Fragen untersucht, wie viel Unfairness steckt eigentlich in diesen Algorithmen. Und die ist jetzt mittlerweile so gut angekommen, dass sie eben ihren Forschungsansatz sogar gemeinsam nutzt mit Forschenden aus den Exzellenzclustern in der Physik.
Genau. Und der Sinn dieser Exzellenz-Unis nur als Hintergrund ist ja, dass der Bund die Wissenschaft in ganz Deutschland stärken will. Dafür legt er viel Geld auf den Tisch und das scheint sich in einigen Bereichen auch wirklich auszuzahlen.
Und wie genau passiert das dann in Hamburg?
Naja, also jetzt kommen nochmal mindestens 70 Millionen Euro in den nächsten 7 Jahren nach Hamburg. Vielleicht auch noch etwas mehr. Das hängt aber davon ab, wie viele Exzellenz-Unis es am Ende geben wird, weil jetzt noch einige Neubewerbungen dazukommen und es könnten noch 5 weitere hinzukommen. Aber klar, auf jeden Fall eine Menge Geld. Hauke Hekeren sagt, dass man damit viele Projekte in der Forschung und Lehre weiterführen kann und auch in der Kooperation mit Hochschulen rund um die Welt. Und er will die Bedingungen in Forschung, Verwaltung und Lehre weiter verbessern, damit eben auch alle stolz sein können, ein Teil dieser Exzellenz-Uni zu sein.
Die Studierendenvertretung hat ja Ende vergangenen Jahres davon abgeraten, in Hamburg zu studieren, weil die Uni in finanziellen Nöten ist und ja, weil es deswegen auch weniger Vorlesungen und Seminare gibt. Heißt das, mit diesen 70 Millionen Euro, die die Uni Hamburg jetzt in den nächsten 7 Jahren bekommt, können auch einzelne Löcher im Etat gestopft werden oder darf das Geld jetzt allein nur für neue Projekte verwendet werden?
Genau so ist es. Also Lücken stopfen darf man damit nicht. Und Hauke Hegerin, der sprach auch von der Bühne gestern genau diese finanziellen Schwierigkeiten an. Das war so eine ganz merkwürdige Atmosphäre teilweise. Also sehr freudig natürlich. Er hatte auch eine Konfettikanone in der Hand. Aber ganz am Ende gab es dann auch einen kleinen spitzen Witz, dass das Geld gerade noch für ein paar Flaschen Sekt gereicht hätte. Ne? Also man merkte, da ist was im Argen. Und das fanden, glaube ich, auch viele im Publikum richtig so, dass er das ansprach. Es gibt eben diese Meinungsverschiedenheit zwischen der Universität und der Wissenschaftsbehörde. Die Uni wünscht sich im Kern eine höhere Basisfinanzierung. Die Behörde kommentiert das nicht öffentlich, also sie sagt nicht öffentlich nein, aber sie sagt andererseits, dass alle Universitäten mit ihren Geldern gut wirtschaften müssen. Da sind beide Seiten momentan im Gespräch seit einigen Monaten und das soll auch gut laufen. Ja, und natürlich ist dieser Exzellenztitel eine wichtige Finanzspritze für die Uni. Das sieht auch Mariam Blumenthal, die Wissenschaftssenatorin, die war ja gestern da. Aber da wollte sie vor allem erstmal den Erfolg der Uni feiern.
Da hüpft das Herz und es ist eine wirklich tolle Bestätigung des Weges der letzten Jahre, die die Universität Hamburg und die Stadt auch an ihrer Seite eingeschlagen hat. Und ja, das ist natürlich für die Universität wichtig, natürlich dieses Geld auch zu bekommen. Aber viel mehr noch, ehrlich gesagt, ist das auch ein ganz, ganz starkes Zeichen für die Arbeit, die hier geleistet wird.
Also in Hamburg spricht man ja nicht gerne über das Geld. Das hat sie da gerade so ein bisschen verkörperlicht. Ich glaube, beide Seiten tasten sich so ein bisschen um dieses Thema rum. Es ist ein Thema, es bleibt ein Thema. Glaube ich, sicherlich für die Universität. Und man sieht ja auch, dass es sich auswirkt. Also verringerte Öffnungszeiten an manchen Bibliotheken. Mitarbeitende sagen, dass Stellen in der Verwaltung nicht nachbesetzt werden und so weiter. Das ist ein laufendes Problem. Der AStA war gestern da, hat auch gratuliert, war auch erfreut sicherlich, aber die Kritik bleibt, glaube ich. Das geht noch nicht so schnell weg.
Ja, okay. Aber jetzt können wir uns erstmal freuen. Hamburg, Uni Hamburg ist wieder Exzellenzuniversität und bekommt damit auch viel Geld. Vielen Dank, Jenny.
Gerne.
Wie sehr der Iran-Krieg unser Leben in Hamburg beeinflusst, das erleben wir im Moment ja in vielen Bereichen. Erstmal, weil viele von uns sich Sorgen machen um Freundinnen und Freunde, Familien, ja, überhaupt die Menschen im Iran. Dann, weil die Preise an den Zapfsäulen gestiegen sind und das unter anderem auch viele Unternehmen in Hamburg in Schwierigkeiten bringt. Und nicht zuletzt wirbelt der Iran-Krieg auch Abläufe an Hamburger Gerichten durcheinander. Beispiel der Blockprozess. Der ist heute weitergegangen, aber ganz anders als geplant. Denn der Zeuge, der heute kommen sollte, der sitzt wegen des Kriegs in Israel fest. Elke Spanner, unsere Gerichtsreporterin, inwiefern ist der denn wichtig überhaupt für den Prozess?
Es geht einmal wieder um David Barkay, den mutmaßlichen Kopf der Entführungsgruppe damals. Der hat ja schon mehrere Tage im Hamburger Landgericht ausgesagt, aber jetzt war genau der Punkt, an dem die Verteidigung, also die Anwälte und Anwältinnen der ganzen Angeklagten, die Gelegenheit bekommen sollten, ihn mal zu befragen. Er hatte ja Christina Block und einige andere durchaus belastet mit seiner Aussage und die hätten ihn jetzt halt ins Kreuzverhör nehmen und fragen können oder gucken können, was davon war die Wahrheit und was nicht, und die Gelegenheit haben sie jetzt erstmal nicht. Das ist natürlich aus Sicht der Verteidigung wirklich schwierig.
Und wieso können sie das Kreuzverhör nicht per Video führen? Das geht doch in anderen Prozessen auch.
Ja, so einfach ist das leider nicht. Also es ist durchaus so, dass es auch immer mal wieder Videovernehmungen gibt in Prozessen. Das wird vor allem in Prozessen gemacht, wo es um Sexualstraftaten geht, damit dann die Opfer ihren Peinigern nicht mehr im Saal gegenübertreten müssen. Die sind aber dann in der Regel trotzdem im Gericht in einem anderen Raum. Und hier wäre es ja nun, dass Barkay aus Israel vernommen werden müsste. Da gibt es ganz spezielle Regeln für. Das ist sehr kompliziert. Und ob er sich überhaupt dazu bereit erklären würde, das weiß man alles nicht. Also eine sehr vage Option.
Was bedeutet der Krieg jetzt für den Prozess insgesamt? Heißt das, der zieht sich noch weiterhin?
Es ist auf jeden Fall momentan sehr problematisch, weil es ja nicht nur David Barkay gibt, sondern es gibt ja noch drei weitere Zeuginnen und Zeugen aus Israel, die jetzt aussagen sollten. Das Gericht hatte die ganzen kommenden Wochen und sogar Monate geplant, die jetzt alle zu vernehmen. Unter anderem auch Karen Tenbaum, damals genannt Olga, die eine enge Vertraute von Christina Block gewesen sein soll. Die können jetzt erstmal alle nicht kommen. Es gibt da mehrere Optionen. Also sicherlich wird man jetzt erstmal abwarten. Dann gibt es natürlich die Möglichkeit, die haben ja alle schon vor der Hamburger Staatsanwaltschaft ausgesagt, deren schriftliche Aussage im Gericht einfach zu verlesen. Da müssten aber alle zustimmen und da würde ich jetzt mal die These wagen, dass die Verteidigung nicht genehmigen wird, weil natürlich dann die Aussage eingeführt wäre im Prozess, ohne dass man die Gelegenheit hätte, die Leute ins Kreuzverhör zu nehmen. Da kann die Verteidigung aus meiner Sicht kein Interesse dran haben. Es gibt dann auch noch die Möglichkeit, dass die damaligen Vernehmungsbeamtinnen und Beamten als Zeugen wiedergeben, was dann eben Karen Tenbaum zum Beispiel gesagt hat, aber dann können die eben auch nicht danach befragt werden. Das heißt, der Wert einer solchen Aussage wäre doch sehr, sehr gering. Deswegen hofft das Gericht doch noch inständig, dass die irgendwann doch noch gehört werden können, dass der Krieg bald zu Ende geht, hofft man ja sowieso, aber eben auch unter dem Aspekt, dass die Zeugen dann irgendwie noch greifbar sind.
Und wie lief dann der heutige Verhandlungstag ohne den Zeugen aus Israel ab?
Ja, das war alles sehr unspektakulär. Man hat dann stattdessen zwei Polizistinnen geladen, die so zu einzelnen Details dieses Neujahrsmorgens aussagen sollten. Das war jetzt alles, würde ich sagen, nicht so wahnsinnig relevant und man hätte unter anderen Umständen für diese beiden Zeuginnen sicherlich nicht einen ganzen Verhandlungstag eingeplant.
Ja, danke schön, Elke. Ja, anders als geplant verlief der Tag übrigens auch für viele, die heute mit Lufthansa fliegen wollten. Die Pilotinnen und Piloten haben gestreikt. Deswegen ist ein Großteil der Flüge von und nach Frankfurt und München gestrichen worden. Bei Lufthansa streikt die Gewerkschaft Vereinigung Cockpit für ihre betriebliche Altersvorsorge. Bei der Tochter Cityline geht es um einen neuen Tarifvertrag. Wir haben euch am Flughafen gefragt, was das bedeutet, wie ihr es findet und ihr habt uns das hier dazu gesagt.
So ein Chaos haben wir noch nie erlebt. Wir fliegen so über 20 Jahre mit Lufthansa und sowas, das ist ärgerlich, sehr ärgerlich.
Das hat uns durcheinander gebracht. Wir fliegen anstatt 12 Stunden, glaube ich, 20 Stunden.
Ich habe kein Verständnis mehr für die Piloten. Gefühlt streiken die alle Vierteljahr.
Ja, also andere Stimmen haben wir irgendwie auch nicht dazu gehört. Mag es sicherlich auch gegeben haben, Verständnis, aber... Ja, heute am Flughafen eher Unverständnis. Und ihr müsst auch morgen mit Flugausfällen und Änderungen rechnen, dann ist zweiter und letzter Streiktag. So langsam geht's hier in Richtung Frühling und so manche von euch holt vielleicht schon das Wassersportzubehör vom Dachboden oder macht das Segelboot klar. Ich habe mir jedenfalls vorgenommen, mich in diesem Jahr endlich aufs Stand-Up-Paddle zu stellen und damit über die Alster zu gleiten. Und gleichzeitig höre ich, die Alster ist in nicht so einem guten Zustand und muss ökologisch aufgewertet werden. Und das Letzte, was sie braucht, ist eine Wassersportlerin mehr. Anja Grigoleit hat sich damit beschäftigt. Ist das so, Anja? Geht's der Alster wirklich so schlecht?
Naja, sagen wir mal so, die Alster ist natürlich einfach der Anziehungspunkt für ganz viele Wassersportler, wie dich dann ja auch in Zukunft. Aber wenn man genauer hinguckt, das sind die Uferbereiche. Manchmal sind sie wirklich mit fest betoniert, wie ich sag mal an der Alsterperle zum Beispiel. Für uns, wenn wir da sitzen, sehr schön. Für alles, was da eigentlich in den Uferbereichen gerne lebt, also Fische, Vögel, die da brüten, die haben natürlich viel lieber flache Uferzonen, röhrig Bewuchs und. Das ist nicht überall gegeben, an den 8 Kilometern Uferlinie. Und auf der anderen Seite, wenn man ein bisschen runterguckt, ist die Alster einfach sehr verschlammt. Also, ich sag mal, man hat so eine Wassertiefe von, ja, ich sag mal, 2 bis 3 Metern. Und dann geht aber der Schlamm los. Also im Uferbereich haben wir meistens so 1 Meter ungefähr. Weiter unten haben wir dann auch schon irgendwie 1,25, 1,50. Und in diesem Schlamm ist auch ziemlich viel Schwermetall festgestellt worden. Mm. Also Cadmium, Quecksilber und.
Und das kommt auch von den Wassersportlern?
Nein, das kommt natürlich nicht von den Wassersportlern. Puh. Aber es sind zum Teil eben, also Blei da drin, das ist einfach klar, das sind irgendwie Altlasten. Da weiß man nicht genau, wo es herkommt. Deshalb ist es auch nicht so, dass das Projekt Lebendige Alster, die jetzt diese Studie in Auftrag gegeben haben, dass die sagen, oh, wir müssen die ganze Alster ausbaggern. Also so ist es nicht. Aber ökologisch aufwerten, das heißt viele, viele kleine Maßnahmen.
Und wie wollen die das dann anstellen? Also was schlagen die Umweltschützer vor?
Naja, zum einen sind es eben genau diese Uferbereiche. Also seit ein paar Jahren kennt man das ja schon so ein bisschen, diese schwimmenden Inseln, die da mit Pflanzenbewuchs sind, gerade an der Westseite. Die Alster hat ja auch ein wenig Höhenunterschied, je nachdem wie viel Wasser drin ist. Das heißt, diese Pflanzen auf den schwimmenden Inseln bleiben immer auf der gleichen Höhe. Das heißt, die Tiere, die dort leben, irgendwie haben immer die gleichen Bedingungen. Das ist zum Beispiel ein so ein Punkt. Der zweite Punkt, den sie haben und heute auch vorgestellt haben, sie machen so, ich sag mal, große Metallkäfige unter die Bootsstege. Und die sind mit Altholz gefüllt, da sind Kokosmatten zum Teil auch drin. Und da, wo sie eben keinen Wassersportler stören, können dann Fische einziehen, da können Muscheln sich ansiedeln, Pflanzen und. Und auch das trägt natürlich letztendlich zur Verbesserung des Gewässers bei.
Das klingt so, als hätten sie sich schon mit den Wassersportlern abgesprochen.
Ja, haben sie auch. Also es gab viele Gespräche im Vorfeld, auch mit den Behörden natürlich. Was kann man machen, was kann man nicht machen? Es sind ja allein 7 Ruderclubs und 11 Segelclubs in dem ganzen Bereich da. Und natürlich musste man da gucken, was können wir machen, wann können wir was machen. Die Segler haben zum Beispiel eine Stelle gehabt, wo sie sagten, schön und gut mit der Uferböschung da, Aber bei Regatten fahren wir da immer total dicht unter Land ran. Also wenn ihr da auf den 30 Metern vielleicht bitte nichts einbringen könnt. Und ja, da sind die Naturschützer natürlich irgendwie, haben sie da offene Ohren und sagen auch, nee, das machen wir dann nicht. Und man muss auch wissen, dass sie natürlich auch nur in der Winterzeit daran gehen. Also sie haben jetzt von Oktober bis März relativ viel gemacht, wo es dann ging, wenn das Eis nicht drauf war. Aber natürlich jetzt, wo die Vögel brüten, wo dann auch wahnsinnig viel wieder auch an neuen Stand-Up-Paddlern unterwegs ist, wird dann erstmal nicht so viel gemacht.
Ja, klingt gut, dass die auch im Dialog gehandelt haben sozusagen.
Ja, ich glaube, anders geht es auch an der Alster gar nicht. Also da muss man wirklich, glaube ich, für Verständnis untereinander sorgen. Mhm. Und ja, ich habe das Gefühl ja als Ruderin, dass sich das schon auch in den letzten Jahren ein bisschen gebessert hat.
Mhm. Ja, danke schön, Anja. Zuerst mal läuft der Wassersport aber vor allem in Hamburgs Schwimmbädern. Und da müssen diejenigen, die gern ins Holthusenbad gehen, ganz stark sein. Diesen und nächsten Monat könnt ihr da noch schwimmen, dann ist Schluss. Und zwar bis Anfang nächsten Jahres. Eigentlich sollte das Bad nämlich nur renoviert werden. Es ist ja immerhin 100 Jahre alt. Aber bei den Vorbereitungen haben sie festgestellt, dass es Schadstoffe im Gewölbe gibt, vor allem Asbest. Ja, überhaupt müssen viele Schwimmerinnen und Schwimmer ja gerade auf ihr angestammtes Bad verzichten. Das St. Pauli-Bad wird noch modernisiert und bleibt deswegen bis zum Sommer 2028 geschlossen. Und das Midsommerland in Harburg noch bis mindestens Mitte nächsten Jahres. Und dann wird alles neu und schick. Und mit diesem Ausblick wünsche ich euch einen schönen Feierabend. Videos zu unseren Themen findet ihr wie immer, wenn ihr in die NDR Hamburg App klickt. Und über die App könnt ihr uns auch immer gern Feedback und Themenwünsche senden. Freuen wir uns drüber. Ich sag danke an Angelina Lück für den guten Sound heute. Bis morgen. Tschüss.
Hamburg heute von NDR 90,3. Wir sind Hamburg.